SR2 Kulturradio. Diskurs.
Wie viele Salafisten gibt es im Saarland? Und was bedeutet der Begriff eigentlich? Wer ist innerhalb der Szene? Wie radikal? Und wie erkenne ich überhaupt, ob sich jemand in meinem Umfeld radikalisiert? Es sind viele Fragen, die sich nach den Attentaten in Paris im vergangenen Monat stellen. Wie gehen wir mit einer strenggläubigen Minderheit in unserer Gesellschaft um, aus der die Fanatiker des Islamischen Staates ihre Kämpfer rekrutieren? Wie können strenggläubige Menschen zu Gewalttätern werden? Und welche Faszination übt das Phänomen auf junge Deutsche aus? Thomas Biemesdörfer moderiert den SR2-Diskurs Salafismus, eine Herausforderung auch für das Saarland. Er trifft auf den ARD-Fernsehjournalisten und Extremismusforscher Ahmed Cengyurt sowie auf Helmut Albert, den Direktor des Saarländischen Verfassungsschutzes, und auf Markus Schreiner, Projektleiter des Projekts Islam in Europa der ASKO-Stiftung. Sie hören eine Aufzeichnung vom 23. November 2015, eine gemeinsame Veranstaltung mit der Landeszentrale für politische Bildung.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Burkhard Jelonek hat es angedeutet eben, es hat möglicherweise auch einen aktuellen Anlass, der Sie heute Abend hierher gebracht hat. Ich muss klar sagen, es ist eine Aktualität, die sich sicher keiner von uns hier gewünscht hat. Und wir wären froh, wir könnten diese Veranstaltung heute ohne diese sehr dunklen Schatten durchführen. Denn es geht eigentlich um ein Phänomen, das uns ja im Saarland schon lange immer wieder einmal beschäftigt. Ich erinnere an die sogenannte Sauerlandgruppe beispielsweise mit Daniel Schneider oder ich erinnere auch an Erik Breininger. Saarländer, die sich eben tatsächlich radikalisiert haben, in einem Glauben radikalisiert haben, möglicherweise aber auch nicht, wirklich in einem Glauben. Das wird etwas sein, worüber wir heute Abend zu sprechen haben. Und ich bin auch tatsächlich sehr froh, ein so kompetentes Podium beisammen zu haben. Und ich fange mit dem Weitgereistesten an, der Vorstellung. Er sitzt doch am weitesten weg von mir. Das ist Ahmed Cengyurt, Fernsehkollege, Journalist. Und wenn man ihn googelt, dann ist er Salafismus-Expert im Hauptberuf. Dann werden wir mal gucken, ob Sie diese Messlatte heute Abend auch tatsächlich haben und halten können. Neben ihm sitzt Markus Schreiner, der ist Dozent für Religionswissenschaften an der Universität des Saarlandes und kennt sich sehr gut unter saarländischen Muslimen aus. Und zu meiner Rechten der Direktor des saarländischen Verfassungsschutzes, Helmut Albert. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Herr Senior, Sie haben gesagt, und wir fangen vielleicht einmal mit einer Zustandsbeschreibung an, bevor wir uns mal mit der Frage beschäftigen, über was wir genau reden. Sie vermuten, und dann bin ich gespannt, ob Herr Albert diese Zahlen bestätigen kann, im Saarland so rund ungefähr 100 Salafisten. Deckt sich diese Erinnerung mit Ihren Erkenntnissen?
Das habe ich im Verfassungsschutzbericht nachgelesen. Das ist Saarland, also bei der Vorbereitung für hier. Ich kann das nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, wie viele Salafisten in Anführungsstrichen worüber reden. Was ist eigentlich ein Salafist? Also das müssen wir vielleicht vorher mal klären. Wie viele es tatsächlich sind, sondern da sind wir halt einfach auf die Zuschreibungen, auf die Zahlen von den Sicherheitsbehörden halt angewiesen. Da gibt es für uns als Journalisten keine Möglichkeit zu recherchieren. Ich kenne eine ganze Menge von den Salafisten, weil ich seit 20 Jahren eigentlich fast nichts anderes mache. Und man sozusagen, ich die Gunst habe, jetzt von klein auf bis zu einem größeren sozusagen Biografien verfolgen zu dürfen. Und ich habe die verfolgt. Und mich wundert die Entwicklung eigentlich nicht, die wir heute haben. Nur eine Sache vorweg. Es gibt nicht den Salafismus. Also den gibt es nicht. Genauso wie es die Muslime nicht gibt. Es gibt verschiedene Strömungen auch innerhalb des Salafismus. Also es ist kein homogener Block. Und die uns Sorgen machen, sind nicht die Menschen, die wir auch Salafisten nennen, die Koran im Kopf haben. Also Koran im Kopf ist keine Straftat. Das darf man haben. Ich darf nach dem heiligen Buch, egal nach welchem Buch, hier in diesem Land leben, auch danach so leben, wie es in diesen Büchern halt steht. Das ist noch überhaupt keine Straftat, sondern ich und wahrscheinlich auch die Behörden interessieren uns für die Gewaltbereiten. Und das ist die Minderheit in der Minderheit in der Minderheit. Aber trotzdem hochgefährlich.
Vielleicht noch Sie, Herr Schreiner. Ich habe mich heute im Laufe des Tages lange mit Ihnen am Telefon unterhalten und ich habe Sie gefragt, wie viele Salafisten sehen Sie denn so im Saarland? Und dann haben Sie gesagt, ich sage es jetzt schon mal, vielleicht erinnern Sie sich nicht mehr, also bei mir hat sich noch keiner vorgestellt.
Ja, das stimmt. Also ich bin in relativ vielen Moscheegemeinden unterwegs und das schon seit Jahren. Nicht nur unbedingt wegen der Arbeit auf der Universität, sondern auch wegen dem privaten Umfeld. Und mir hat sich tatsächlich noch keiner vorgestellt, der gesagt hat, na komm, lies, ne? Einladung ins Paradies. Diese Sachen kommen sicherlich nicht vor und auch die Personen, die ich dann bei den Moscheebesuchen sehe, wo ich dann sagen würde, ah, hier geht aber das Muster an, hier sehe ich doch einen Salafist, langer Bart, ich meine, Sie sehen mich jetzt vor Ihnen, ich falle auch irgendwo in diese Kategorie, langer Bart, lange Klamotten, finsterer Blick, das muss nicht unbedingt ein Salafist sein und auch gerade mal gar keiner, der gefährlich werden könnte, der irgendwie den Terror im Herzen trägt und der Tod und Zerstörung bringen möchte. Also, ich persönlich kann sagen, im Saarland Kontakte im größeren Stil sicherlich keine. Und die Personen, an die Sie sich vielleicht erinnern, also wenn die Nachrichten kommen, die zum Beispiel eine salafistische Flagge hier in Saarbrücken hissen, auch da weiß ich nicht, ob wir hier von Terrorgefahr ausgehen müssen, weil, seien wir mal ehrlich, welcher Terrorist ist so dumm und tut im Vorfeld sich so kenntlich machen?
Klingt ja alles sehr beruhigend, aber irgendwie sind wir ja auch ein wenig beunruhigt und fragen wir Herrn Albert, das ist Ihr Beruf, wie gefährlich ist die Lage im Saarland oder andersrum gefragt, wie viele Salafisten haben Sie in der Kartei und wie viele davon müssen Sie regelmäßig beobachten?
Zunächst bei der Fragestellung fällt schon auf, wenn Sie sagen, wie gefährlich ist die Lage und dann fragen Sie nach den Salafisten, das stellt schon die Verbindung her, jeder Salafist ist gefährlich. Das bestreite ich hier. Ein Salafist ist zunächst einmal in allererster Linie ein frommer Mensch. Und Salafisten nehmen aus ihrem Glauben auch ein bestimmtes Weltbild mit. Sie sehen nicht nur den Koran in einer ganz bestimmten Auslegungsweise, sondern sie glauben, dass sie ihre persönlichen Beziehungen, ihr gesellschaftliches Umfeld, aber wenn sie die Möglichkeit haben, auch ihr gesamtes Staatswesen nach einem bestimmten Vorbild gestalten müssen, nämlich an dem Vorbild, das Mohammed und seine engsten Gefährten vorgelegt haben. Salafisten sind zunächst einmal nicht gefährlich, nur eine Minderheit der Salafisten will ihre Ziele mit Gewalt verwirklichen. Und ich würde mal sagen, im Saarland sind es von denen, die wir beobachten, 10%, die zumindest mal eine nicht ganz geklärte Beziehung zur Gewalt haben.
Dann machen Sie mal absolute Zahlen, wenn es geht.
Absolute Zahlen, wir haben um den Jahreswechsel herum gesagt, wir haben 100 in der ständigen Beobachtung. Das sind die, die wir immer sehen, die wir entweder namentlich kennen oder weil wir sie immer sehen, wissen, dass sie da sind. Und wir werden um den Jahreswechsel herum neue, höhere Zahlen bringen. Das liegt daran, dass die Szene erstens zunimmt und zum Zweiten, dass unser Einblick in die Szene in diesem Jahr sich verbessert hat. Von dieser Zahl würde ich mal sagen 10%, also zwei Handvoll, bei denen ich sage, ihr Verhältnis zur Gewalt ist nicht komplett ungeklärt. Wir hatten beispielsweise unter diesen Leuten auch welche, die schon mal bereit waren, in den Dschihad zu gehen. Und wir hatten auch einige darunter, die bei der Randale in Bonn dabei waren.
Randale in Bonn, was war das genau?
Das war eine salafistische Demonstration gegen die Karikaturen von Mohammed. Auf der anderen Seite standen Rechtsextremisten, dazwischen stand die Polizei und am Schluss hatten wir zwei sehr schwer verletzte Polizeibeamten, eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten, die von einem Salafisten mit dem Messer angegriffen worden waren.
Wir haben jetzt also gehört, im Saarland werden ungefähr ein Dutzend Männer. Sind eigentlich immer Männer, ne? Oder? Machen wir da einen Fehler, wenn wir uns Salafisten immer als Männer vorstellen?
Das sind die, die wir sehen. Also ich gehöre also auch zu denen, die in Moscheen, also auch in salafistischen Moscheen gehen und mit diesen Menschen reden. Dort sehe ich nur Männer. In der einen Moschee ist es so, dass die Frauen dann hinter einer Wand sind. In der anderen Moschee sind sie im Keller. Und das, was sich oben abspielt, wird per Video nach unten oder nebenan übertragen, sodass die Frauen daran teilnehmen können, ohne die Männer in ihrer Versenkung und ihrer Andacht zu stören.
Also Männer, der Salafist oder Salaf ist ja eigentlich nichts anderes, habe ich heute auch gelernt, als jemand, der ein gutes Vorbild sein möchte. Sie haben es schon angedeutet, also jemand, der möglichst nah an dem leben möchte, was er für Gottes Gebot hält oder Allahs Gebot in diesem Fall, aber möglicherweise ist das ja auch ein und dasselbe. Das haben wir ja jetzt am Anfang auch schon sehr schön dargestellt, dass das ja jeder so machen kann, nach seiner Fasson, wie er möchte. Warum kommt es denn dennoch gerade in dieser ja, in sich sehr frommen, religiösen, mit dem, ich glaube, das heißt, dem großen Dschihad, also Beschäftigten, also derjenige, der mit sich selbst ringt, um ein ordentliches Verhältnis zu Gott. Warum kommt es denn bei diesen Menschen, Senior, dann doch zu Radikalisierungen, die zu so tragischen, ja, auch zu verurteilenden Folgen führen, wie wir sie jetzt beobachten müssen?
Puh. Also die leichte Antwort ist, dass es meistens Globalisierungsverlierer sind, wie man ja so schön sagt. Also Menschen, die junge Menschen, die angeblich kaum eine Chance haben in dieser Gesellschaft, Hauptschulabschüler, Drogenhändler, Drogensüchtige, geistig Verwirrte. So wird es ja oft dargestellt. Stimmt, es gibt diese Gruppe. Aber es gibt auch die anderen, die schlau sind, die ein Hochschulstudium haben, nur zur Erinnerung, die Todespiloten von 9-11, also die in die Türme in den USA geflogen sind, waren alles Einserkandidaten. Das heißt, sie hatten einen Einserabschluss, hatten jede Zukunftsoption in einer westlichen, aber auch in ihrer Heimatgesellschaft. Also muss es mehr sein. Und ich sehe mittlerweile, wenn Sie sagen, so was ist so prickelnd oder was ist sexy daran, es ist einfach ein Teil von Gegenkultur. Es ist Gegenkultur gegen unsere Kultur. Also das heißt, die sogenannte westliche, sogenannte aufgeklärte Kultur. Es ist ein Protest gegen unsere Art von Politik, Beispiel nur Nahen Osten, einer unserer wichtigsten Bündnispartner legt momentan den Nahen Osten in Schutt und Asche, Saudi-Arabien übrigens, denen Waffen geliefert werden, wo es überhaupt keine Problematiken gibt, dass salafistische Prediger aus Saudi-Arabien, die im Staatsdienst des saudischen Herrscherhauses stehen, durch Deutschland ziehen und Stipendien an junge Menschen verteilen, kostenlose Stipendien, um dann in Saudi-Arabien zu studieren. Also das heißt, da hat sich ein Teil von Gegenkultur aufgemacht und etabliert in den letzten 10, 15 Jahren. Das hat etwas mit Politik zu tun, das hat etwas mit unserer Wertediskussion zu tun. Und es hat auch einfach damit etwas zu tun, dass wir in vielen Fragen, in vielen politischen, gesellschaftlichen Fragen, halt uns selber nicht gerecht werden. Also ein Beispiel, wie gesagt, wir sind für Menschenrechte, aber die Folterflugzeuge, in denen Amerikaner Muslime foltern, gehen eben auch über Rammstein, gehen auch über Deutschland. Und so kann man dieses Bild machen. Und dafür sind junge Menschen empfänglich. Wenn man sich das Elend im Nahen Osten anschaut, also nochmal, seit 5 Jahren tobt dort ein Krieg und erst jetzt, diesen Sommer, sind die Europäer bereit, sozusagen sich mit diesem Krieg auseinanderzusetzen. Warum? Weil die Flüchtlingsströme hierhin gekommen sind. Das heißt, der Friedensmarsch der Syrer hat uns den Krieg hierhin gebracht. Wenn man das so sieht, muss ich Ihnen sagen, geht mir eine Gänsehaut, kriege ich eine Gänsehaut, dann kann ich wirklich viele nachvollziehen, die dorthin gehen, die aber nicht zum Krieg dorthin gegangen sind, die Biografien, die ich recherchiert habe, sondern als jemand, der helfen möchte, der sich in islamischen Hilfsorganisationen stark gemacht hat und vor Ort radikalisiert wurde, weil er kriegstraumatisiert ist. Das kann ich zum Teil nachvollziehen.
Jetzt stehen wir wieder vor einem gewissen Definitionsproblem, aber ich bin zuversichtlich, Herr Schreiner, dass wir das gebacken kriegen. Wir haben plötzlich 3 Akteure sozusagen, wenn man so möchte, auf unserer kleinen Bühne hier. Saudi-Arabien wurde genannt, der Islamische Staat, die IS wurde genannt und die Salafisten wurden genannt. Wie passen die 3 eigentlich überhaupt zusammen?
Also im Endeffekt handelt es sich hier um Etikettierungen. Wenn ich mir einen Salafist anschaue und einen Wahhabit anschaue.
Das ist die Staatsreligion in Saudi-Arabien.
Genau, das ist die Staatsreligion in Saudi-Arabien. Dann habe ich eigentlich denselben Menschenschlag vor mir. Es geht darum, dass dieselben Werte vertreten werden und dieselben Grundlagen dafür zu Rate gezogen werden. Nur lehnen es die Salafisten, die wir eben hier haben, es ab, sich nach einem Ibn Wahhab zu benennen, der eben vor 200-300 Jahren in Saudi-Arabien eben als Prediger aktiv war. Sie gehen davon aus, dass sie dem Vorbild der Vorfahren oder der Gefährten des Propheten nachfolgen wollen und sich deswegen an die Salafi wenden, also nach den Vorfahren streben. Und wenn man sich anschaut, was der IS nun mal tut und wenn man sich anschaut, auf welche Grundlage er sich beruft, dann würde ich mal sagen, sind 95% davon deckungsgleich, was auch der saudische Staat vorleben würde oder auch vorgibt. Ob Sie nun die Exekutionen im Islamischen Staat sehen oder die Exekutionen auf dem Hoheitsgebiet von Saudi-Arabien, dann berufen die sich auf dasselbe Recht. In dem einen wird es öffentlich aufgeführt mit einer Enthauptung durch das Schwert und im anderen wird es medienwirksam umgesetzt, indem man blutigst einen Menschen zu Tode bringt, indem man ihm den Kopf mit dem Messer abschneidet. Aber die Grundlagen, auf die man sich beruft, sind hierbei die gleichen.
Und man ist sich spinnefeind.
Ja, auf jeden Fall. Weil wenn Sie sich betrachten, Saudi-Arabien ist ein Königshaus, die haben ihre Dynastie, die sie auch ganz gerne behalten würden. Und der Islamische Staat sagt, ihr macht fast alles richtig, aber euer Herrschaftssystem lehnen wir ab. Wir wollen ein Kalifat. Und ein Kalifat lässt sich eben nicht in Einklang bringen mit einem Königshaus. Das heißt, den Saudis geht auch aus diesem Grund momentan ziemlich die Muffe. Und deswegen kann man vielleicht auch erklären, warum sie momentan um sich schlagen und zum Beispiel im Jemen Kämpfe ausfechten oder auch mit Koalitionen gegen andere Länder vorgehen.
Das klingt für mich jetzt nicht so nach Schulabbrecher und drogenabhängigen Kleindealer, was Sie da beschreiben. Das klingt für mich nach wirklich ganz großer Politik. Also scheint IS, wenn man IS gleichsetzt mit Salafisten, da muss doch was dahinter stecken. Das können doch nicht die Kleinkriminellen auf Europas Straßen sein, die so ein Konzept entwickelt haben.
Also ich denke nicht, dass der Islamische Staat auf jemanden aus dem Ruhrpott gewartet hat, der noch mal kurz die Ideologie gerade rückt. Im Endeffekt ist ja der IS eine Organisation, die höchst planvoll vorgeht. Irrational nach unserer Wahrnehmung, aber planvoll in der Konzeption und der Durchführung. Der ursprüngliche Stamm, der Kernbestand des IS, geht immerhin hervor aus dem Terrorapparat von Saddam Hussein. Das heißt, wir haben hier hochrangige Offiziere, die jahrzehntelange Erfahrung mit sich bringen und dann diese Sachen dementsprechend umsetzen können.
Sie haben eben so ein bisschen skeptisch geguckt, das NJ, als ich die Frage gestellt habe, hat es Ihnen nicht gefallen?
Ich bin da völlig demokrat, ich kann alles ertragen. Ich glaube, wir müssen...
Also doch nicht, sie hat Ihnen nicht gefallen.
Nein, was hat mir gefallen? Ich denke, ich versuche die ganze Zeit Zuschreibungen zu vermeiden und bemerke mir, wenn ich mich selber reflektiere, dass ich die ganze Zeit eigentlich mit Zuschreibungen arbeite. Also daher, ich denke, oder andersrum, weil Sie die kleinen Kriminellen nochmal betont
das
haben.
Das waren Ihre Kundschaft.
Es sind ja nicht meine Worte, sondern das sagen ja Menschen aus den Geheimdiensten, Experten. Es gibt eine Tatsache, auf die ich hinweisen möchte. Jetzt egal, ob man schlau ist oder halt nicht so schlau ist oder eine schlechte Ausbildung hat. Eines, meine ich, muss man sich wirklich vergewärtigen, was das eigentlich bedeutet. Menschen, die vielleicht hier in diesem System rausgefallen sind, weil sie Globalisierungsverlierer sind und so weiter, haben im Islamischen Staat eine Aufstiegsmöglichkeit. Also ich habe mehrere Interviews gemacht mit hochrangigen Baas-Partei, also Ex-Soldaten aus der Führungsebene. Und da gibt es einen Satz, der mich wirklich sehr, sehr elektrisiert hat. Du bekommst als Mann, bekommst du halt eine Waffe, du bekommst einen Sold und du bekommst eine Frau. Und wenn du heiratest, bekommst du extra Geld. Und wenn deine Frau ein Kind bekommt, bekommt ihr extra Geld als Familie. Also das heißt, jemand, der hier keine Chance hat, kann dort Karriere machen. Und man kann es zum Beispiel sehen an den sogenannten radikalen Reda Seyam aus Berlin, ja, der durch die Schlagzeilen hier gegangen ist, den können Sie gerne googeln, der ist heute angeblich Bildungsminister des sogenannten Islamischen Staates. Also das zeigt ja, dass Biografien dort in diesem System Karriere machen können, bis ganz nach oben. Und das haben wir hier gar nicht im Blick, was das eigentlich bedeutet. Ja, und das müsste man sich jetzt nochmal spiegeln. Ja, die Doofen haben sogar eine Chance, in den sogenannten Islamischen Staaten eine Karriere zu machen und treffen dort auf die Leute, die aus den arabischen Staaten kommen, die beim Islamischen Staat sind, mehrheitlich eine hochakademische Ausbildung haben, eine arabische akademische Ausbildung, nicht vergleichbar mit Deutschland, klar, aber die eine akademische Ausbildung haben. Und da entsteht ein explosives Gemisch und die dann stramm geführt werden von ehemaligen Soldaten des Saddam Hussein-Regimes. Das ist eine Mischung, die ist hochgefährlich. Und denen werden wir nicht gerecht, indem wir die ganze Zeit über Religion reden. Religion ist sicherlich ein Punkt, über den man reden muss. Aber nicht das, was die Jungs und die Mädchen übrigens auch so begeistert an diesem Staat.
Ja, wir versuchen ja ein wenig heute Abend herauszufinden, warum ist Mann oder Frau anfällig und was kann man dagegen tun, wie kann man es rechtzeitig erkennen, aber auch welche Wirkmacht entfaltet denn so etwas wie der Salafismus. Deshalb versuchen wir das Ganze, also ich versuche es zumindest mal zu umkreisen erstmal, bevor wir mal zu den Kernfragen kommen. Aber was weiß der saarländische Verfassungsschutz, Herr Albert, denn darüber? Sind das die Gesellschaftsverlierer? Ist es das typische Blame it on society, das den Salafismus nährt?
Wir müssen erst jetzt nochmal fragen, wo gucken wir hin? Gucken wir auf den sogenannten Islamischen Staat in Irak und Syrien oder gucken wir auf das Saarland?
Ich würde sagen, wir gucken auf das Saarland und gucken auf die, die möglicherweise demnächst im Syrien landen, wenn sie Pech haben.
Da muss ich sagen, Gott sei Dank sind wir das einzige Bundesland, wo noch keiner weg ist mit Zielrichtung ist sogenannter Islamischer Staat. Und wir können auch noch darüber reden, warum das möglicherweise so ist. Aber wenn ich mir die jungen Leute angucke, was macht eine salafistische Gemeinschaft so interessant, dann sind das aus meiner Sicht zwei Dinge. Das erste ist, es ist was Egalitäres. Wir sehen, oder ich sehe dort, wenn ich dort bin, Schwarze und Weiße. Ich sehe Leute mit Migrationshintergrund aus der Türkei oder aus Arabien. Ich sehe den deutschen Konvertiten. Ich sehe Leute mit Hartz-IV-Karriere und akademischer Ausbildung. Und alle sind gleich. Alle sind Brüder im Glauben. Und es ist eine Gemeinschaft, die durch ihren Glauben verbunden wird. Und dieses egalitäre Moment ist, glaube ich, sehr anziehend. Das Zweite, was wir so sehen, das ist natürlich etwas, was viele suchen und in unserer heutigen Gesellschaft verlieren. Das sind nämlich einfache Antworten auf Unsicherheiten. Und diese einfachen Antworten genügen, um das komplette Leben zu regeln. Sie bekommen gesagt, was gut und was schlecht ist. Es gibt keine Grauflächen, alles ist schwarz oder weiß, gut oder böse. Und sie kriegen auch gesagt, was sie tun müssen, damit sie später ins Paradies kommen. Und da kann man sich Punkte erwerben, man kann welche verspielen und man kann sie wieder aufbauen und das ist relativ einfach. Und sie bekommen auch Hilfestellung. Es gibt also so Diskussionszirkel auch im Internet. Und wenn ich eine Frage habe, darf ich Cola trinken oder darf ich diesen Film sehen oder dieses Label anziehen? Und dann gibt es eine islamische Antwort dazu. Also das Leben ist verdammt einfach. Ich kann im Grunde alle meine Zweifel an eine Gemeinschaft abgeben und ich bekomme eine Hilfestellung und mit dieser Hilfestellung kann ich dann einfach leben und die Antwort ist einfach Folge und alles ist gut.
Muss ich mir das im Saarland dann so vorstellen, wie das, was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, als Sie das eben beschrieben haben, so eine Art klösterliches, mönchisches Leben? Also gibt es so einen Salafisten-Wohngemeinschaften oder wie muss ich mir das vorstellen im Saarland?
Nein, keine Wohngemeinschaften, aber Gemeinschaften, die sich in ihren Moscheen treffen, die dort diskutieren, die aber auch im Internet diskutieren. Viele Diskussionen werden also in virtuelle Diskussionszirkel verlagert. Leute, die Predigten hören, die Glaubensseminare stattfinden lassen, auch mit Prediger von außerhalb, die sich mit ihrem Glauben intensiv auseinandersetzen.
Herr Schreiner, Sie haben gesagt, Sie haben noch keinen gesehen, keinen Salafisten. Herr Albert sagt, es gibt im Saarland Moscheen, da kann man die treffen. Wie kommt es, dass Sie da noch nicht waren?
Ich nehme an, ich bin einfach nicht in den E-Mail-Verteiler vorgedrungen. Also auf jeden Fall habe ich noch keine Einladung bekommen. Und das, dass man sich jetzt vielleicht vorstellen könnte, dass man jetzt in einen Moscheeraum sich bewegt, in einen Gebetsraum geht und man da sieht, dass das eben die Gläubigen sind, die zum Freitagsgebet kommen. Und da sind dann meinetwegen die Schulklassen, die sich mal anschauen, wie so eine Moschee funktioniert. Und irgendwo hinten im Eck sich dann die Salafisten zusammensetzen, die auch an einer einheitlichen Labelung der Kleidung vielleicht erkennbar werden, das ist ja im Endeffekt nicht so einfach. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es diese Kreise gibt, dass sie jetzt in einer vollkommen offenen Art sich präsentieren oder auch sogar nach außen treten, wie es zum Beispiel im Raum Köln-Bonn vorkommt, wo diese Aktionen mit Lies gestartet werden, wo eben Korane verteilt werden und man versucht ganz öffentlich in das Gespräch zu kommen und auch Werbung zu machen. Solche Sachen sind mir persönlich, also meiner eigenen Erfahrung, hier noch nicht untergekommen.
Sind die Salafisten hier im Saarland, Herr Albert, weniger radikal vielleicht?
Die Saarländer sind insgesamt weniger radikal als andere. Das färbt auch auf die Salafisten ab. Nein, man hält sich auch bewusst zurück. Es gab vor geraumer Zeit durchaus solche Werbestände in saarländischen Innenstädten, die wir auch aufmerksam beobachtet haben. Aber man hält sich im Moment oder in den letzten Jahren bewusst zurück, um nicht in das Licht der Öffentlichkeit zu kommen.
Das heißt, man ist auch nicht wirklich am Missionieren.
Das Missionieren läuft anders. Man spricht Menschen an, junge Leute an. Man bittet sie in die Moschee und sagt, komm doch mal mit. Das funktioniert heute anders und es funktioniert auch virtuell.
Ja, vieles passiert da im Internet, habe ich gelernt.
Ja, also Salafismus, also ich sage immer so, Salafismus, die Moschee des Salafismus ist das Internet. Also da im Grunde wird Kontaktanbahnung gemacht. Wir machen jetzt gerade eine große Recherche für die ARD, da geht es halt um eine WhatsApp-Gruppe, die kurz nach dem 13.11., also kurz nach Paris gegründet wurde, am 14.11. und wo sich innerhalb von wenigen Stunden schon zwei 14-jährige Mädchen angemeldet haben und eine gestern mit Mühe und Not an der Ausreise gehindert wurde. Sie sehen also, wie schnell das plötzlich gehen kann. Natürlich hat sich diese 14-Jährige nicht von jetzt auf gleich radikalisiert. Das heißt, da gibt es schon eine Vorgeschichte. Aber es zeigt, wie schnell mittlerweile sozusagen Trecken, Entfernungen und überwunden werden, weil diejenige, die das macht, ist 19 und kommt aus Oberhausen und sitzt in Racker. und verwaltet von dort dieses Podium, diesen Chat, diesen WhatsApp, geschlossenen WhatsApp-Chat, mit denen sie Mädchen auffischt, versucht zu rekrutieren. Und das klappt. Das ist erstaunlich.
Das ist ja beunruhigend.
Nein, es ist nicht beunruhigend, es ist ein Phänomen. Also es ist ja nicht so, dass wir hilflos sind. Nur man muss die Phänomene dann entsprechend dann halt auch deuten aus meiner Sicht und entsprechende Strategien entwickeln. Denn für mich ist ja eher die Frage, diese Mädchen sind seit 14 Jahren in Deutschland, sind hier geboren. Das heißt, sie sind durch ein Schulsystem gegangen, die sind durch ein Sportsystem, wie auch immer. Ja, was ist da eigentlich auf dieser Strecke passiert, dass wir sie verloren haben? Das ist für mich die Frage.
Das ist das, was ich unter beunruhigend subsumieren würde. Wie kann sowas passieren? Sind die völlig, wie kann man denn jemanden in so kurzer Zeit, ich meine, Ihre Beamten lesen vermutlich auch mit. Wie funktioniert diese Hirnwäsche denn?
Ich denke, es gibt da neben dem religiösen Hintergrund zwei Hintergründe, bei den Mädels einen und bei den Jungs einen, die auch sehr bestimmend sind. Bei den Mädels ist es ein romantisches Bild in Syrien, einen solchen Prinzen, einen solchen Ritter des Dschihad abzubekommen als Ehemann, den man über das Internet kennenlernt und zu dem man dann ziehen will und den man dann heiraten will und mit dem man eine Familie gründen will. Und bei den Jungs ist es natürlich ein etwas testosterongesteuertes Weltbild, bei dem Männlichkeitswahn kommt und ja, man macht hier Ballerspiele am Computer und man sieht, beim IS kann man das mit einer richtigen Kalaschnikow machen und man ist ein Held und man ist anerkannt und man gilt was und man kriegt solche Mädels ab. Und das ist ein Grund, so etwas zu tun. Also das sind die zwei Beweggründe, die dann auch noch dazukommen und die ich jetzt nicht als unbedingt ernsthaft und glaubensverbunden sehe.
Das ist aber so eine Art wirres Parship, was Sie da eben geschildert haben eigentlich.
Ja, genau so ist es.
Deckt sich das mit Ihren Erkenntnissen?
Mit meinen? Ja, oder meinen? Also, ja, man kann es so sehen. Das kann man ja auch in den entsprechenden Berichten dann nachlesen als Journalist. Ja, das gibt es. Ich würde zu einer anderen Interpretation neigen. Das ist aber daran begründet, dass ich in den letzten zwei Jahren dreimal in Syrien war und siebenmal an der türkisch-syrischen Grenze. Das sage ich Ihnen nicht, um anzugeben, sondern weil sich seitdem mein Weltbild komplett verändert hat, auch in der Auseinandersetzung mit dem sogenannten Salafismus oder halt eigentlich mit extremistischen Gruppen, die Religion vergewaltigen für ihre politischen Ziele. Sondern das, was da passiert, hat mit Religion nichts mehr zu tun. Aber wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, warum verlieren wir diese jungen Menschen an diesen Staat? Und das hat viel damit zu tun, dass wir in der freien westlichen Welt auch an unsere Grenzen gestoßen sind. Wir haben gesellschaftliche Umbrüche. Ich kann aus meinem Bereich reden. Der Journalismus steht vor einer neuen Diskussion, auch vor einer Wertediskussion. Das haben wir in vielen Bereichen. Und das merken junge Menschen. Sie merken das. Und der Islamische Staat oder diese Art von Religion mit dem politischen Impetus, Herr Alberts hat es ja gesagt, ist ein relativ leichtes Leben. Es macht das Leben leicht, weil Gut und Böse klar differenziert ist, klar ausgeschrieben ist. Aber nochmal, es hat auch etwas von diesem Protest, von diesem Ablehnen unserer kulturellen Werte, der westlichen Werte. Und es ist Teil einer Gegenkultur. Und das ist das Neue. Die wollen mit uns, diese Gegenkultur will keine Schnittmengen. Es gibt keine Schnittmengen. Und deswegen können wir uns die ganze Zeit hier hinsetzen und über die Religion reden. Aber auch mit der Religion werden wir diese Mechanismen nicht klären und werden auch kein Instrument entwickeln. Das Einzige, was wir machen können, ist, in unser System zu schauen, wo verlieren wir sie und dort dran zu arbeiten, das besser zu machen.
Wenn Sie die Religion ansprechen, dann will ich mal bei dem Thema Religion bleiben. Herr Schreiner, wo sind denn da eigentlich die Selbstreinigungs- und Selbstheilungskräfte in der Religion, von der wir sprechen? Wie kann der Islam denn zum Beispiel Stellung nehmen? Es gibt natürlich klare Distanzierung, glaubwürdiges Entsetzen über das, was passiert. Aber wo ist, sagen wir mal, im Katholizismus könnte man die zum Beispiel mal exkommunizieren. Dann wäre man sie los. Das wäre ein klares Signal. Wie ist das im Islam eigentlich?
Naja, also der Hauptakteur, wenn es ums Exkommunizieren geht, ist ja leider Gottes der Islamische Staat. Das heißt, in dem Herrschaftsgebiet, das er nun mal inne hat, hat er die Deutungshoheit und sagt, wenn ihr nicht unserem System folgt, dann seid ihr draußen, wenn ihr draußen seid, seid ihr tot. Das wäre also die schlimmste Konsequenz, die man da ziehen kann. Viele Autoritäten in der islamischen Welt stellen sich ja gegen den Islamischen Staat. Aber da es kein System gibt, keine Struktur gibt, die man vielleicht mit dem Papsttum vergleichen könnte, dass man sagt, hier haben wir eine zentrale Anlaufstelle und die ist nun allgemeinbindend in ihren Aussagen, so finden sich hier viele Gelehrte zusammen, die auch dann wieder Leute haben, die ihnen folgen und die Autorität anerkennen. Aber es kommt im Westen oder in westlichen Medien nicht an. Also zum Beispiel gab es Veröffentlichungen von über 170 Islamgelehrten, die das auf Schärfste abgelehnt haben. Die Sachen, die dann in den Medien kommentiert werden, ist nicht unbedingt, dass sie es ablehnen, sondern mit welchen Beweggründen sie es ablehnen. So wird zum Beispiel gesagt, als der jordanische Pilot aufs Brutalste ums Leben gebracht wurde, indem man ihn in einem Käfig bei lebendigem Leib verbrannt hat, da wurde dann nicht gesagt, es ist falsch, was ihr tut, indem ihr diesen Menschen tötet, sondern es wurde gesagt, es ist falsch, dass ihr ihn mit Feuer tötet, weil das eine Strafart ist, die nur Allah zusteht. Das tut in westlichen Kreisen natürlich mal das ganz große Fragezeichen über den Köpfen hervorrufen, weil man sich nämlich sagt, muss denn nicht die Tat an sich abgelehnt werden und nicht die Art, wie es durchgeführt wird? Das führt zu Verunsicherung. Andererseits muss man sehen, mit den Möglichkeiten, die diese Autoritäten, diese Gelehrten haben, um etwas abzulehnen, müssen sie mit den Dingen handeln, die sie haben. Und das sind jetzt Auslegungen zum Beispiel vom Koran und von den Hadithen. Das heißt, wenn sie sagen, ihr macht das falsch, dann müssen sie erklären, warum. Und dann bleibt ihnen nur noch dieser dünne Pfad, in dem man sagt, ihr macht das technisch falsch. Das stößt bei uns auf Ablehnung oder auf Verwunderung, ist aber in dem Moment wirklich das Beste, was sie leisten können. Und das muss man auch so vielleicht erkennen.
Oh, jetzt habe ich zwei Wortmeldungen. Vielleicht erstmal Sie, Herr Albert, dann Herr Sergio.
Vielleicht im Anschluss daran. Ich habe eben gesagt, wir haben im Saarland noch keine verloren, die dorthin gegangen sind. Ich sehe als Lösung im Grunde genommen nur, dass wir über die Salafisten, die keine Gewalt ausüben wollen, die Gewalt ablehnen, auf die, die im Wanken sind, auf diesen Pfad zu gehen, Einfluss nehmen. Und das ist der Grund, warum wir in den Moscheen mit den Moscheeverantwortlichen, auch mit den Imamen diskutieren und die Imame dann auch gegen solche Dinge anpredigten, genau mit dem Argument. Also dass, als diese Verbrennung stattgefunden hat und über Internet transportiert wurde, hat der wichtigste Imam hier im Saarland, der auch eine große Nummer ist im ganzen südwestdeutschen Raum und in Frankreich, hat gesagt, hier hat der islamische Staat den Boden des Islam verlassen, den Boden des Glaubens verlassen. Der Koran behält die Strafe des Feuers allein Allah vor. Hier haben sich Menschen Gottes Gewalt angemaßt. Und dann kommt das Wichtige, nämlich die Folge. Ihr habt den islamischen Staat abzulehnen, ihr habt seine Propaganda im Internet nicht mehr anzuschauen, wendet euch ab von denen, das, was diese Menschen propagieren, ist böse und ist schlecht. Und ich denke, das ist der Weg, zumindest mal kurzfristig Einfluss zu nehmen und eine weitere Radikalisierung im Hinblick auf den Dschihadismus zu kontrollieren und zu vermeiden.
Absolut. Also der Kampf geht nur mit Muslimen. Ohne die Muslime werden wir diese Auseinandersetzung nicht gewinnen. Aber wir müssen aber auch aus meiner Sicht, wie gesagt, nochmal ganz klar halt auch machen, dass das über die extreme Form, über die wir reden, die uns beängstigt und die auch Paris und weitere Attentate gemacht hat, mit Religion wirklich nichts zu tun hat. Das muss man, diese intellektuelle Leistung muss man wirklich, wirklich bringen, weil sonst verliert man nämlich die Kreise, die uns helfen können. Aber wir haben diese Mechanismen. Also es ist nicht hoffnungslos. Wir haben endlich diesen islamischen Religionsunterricht bundesweit. Könnte noch ausgebaut werden, aber das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Instrument, damit das Publikum, die Klienten selber entscheiden, eigentlich, was erzählt der radikale Imam in Anführungsstrichen, und weil das passt nicht mit dem zusammen, was ich in der Schule lerne. Da können wir sehr, sehr viel machen, da wird viel zu wenig gemacht aus meiner Sicht. Und natürlich müssen wir das Vakuum füllen, was sozusagen in Zeiten knapper Kassen, also qualifizierte Jugendarbeit eben nicht mehr möglich macht. Denn in dieses Vakuum, da greifen Extreme rein. Nicht nur Bärtige, sondern auch die mit Glatze übrigens. Also das kann man durchaus vergleichen.
Ja, ich schließe da gerade noch an, warum Jugendliche für diese Ideologie des islamischen Staates anfällig sind und das mit Religion verwechseln, hängt auch viel davon ab, dass sie religiöse Analphabeten sind. Sie wissen überhaupt nichts über ihre Religion und man kann ihnen Dinge erzählen, die keinerlei Grundlagen haben. Und hätten sie mehr Wissen, dann wären sie in der Lage, diese Widersprüche aufzudecken.
Ich habe so ein bisschen das Problem, dass es mir etwas zu einfach ist, wenn ich diese direkte Kausalität beschreibe. Jetzt habe ich in meinem Ort, in meinem Stadtteil kein Jugendzentrum mehr und keine Sporthalle mehr, dann gehe ich halt zu einem Salafisten, da ist noch ein bisschen was los. Also so alleine und so einfach kann es meiner Meinung nach ja nun doch nicht sein.
Nein, es ist auch nicht so einfach. Aber ich meine, es ist doch eine Tatsache, dass wir in den vergangenen 10, 15 Jahren halt das, was wir Jugendarbeit nennen, ich weiß nicht, wie es im Saarland ist, ich habe für die Stadt Köln und für das Ruhrgebiet, da kann ich Ihnen sagen, da wurde massiv abgebaut. Mhm. Und das erleben wir jetzt nicht nur bei den muslimischen Jugendlichen so, sondern das erleben wir auch bei den libanesischen Jugendlichen so, mit zum Teil mit Religion nichts zu tun haben, weil da fehlen halt einfach qualifiziertes Personal. Wir haben es bei den Rechtsradikalen, Dortmund ein Stichwort. Also es ist ein gesellschaftliches Problem und wenn wir uns nicht engagieren, verlieren wir die jungen Leute und verlieren auch den Zugang. Und das ist einfach eine Tatsache. Damit will ich nichts relativieren. Aber das ist ein Instrument, was Gesellschaft hat.
Ich habe eben so ein bisschen flapsig besser gesagt, weil das sind kleinere Räume im Saarland. Vielleicht ist da auch die soziale Kontrolle etwas besser als im Ruhrgebiet zum Beispiel.
Ist jetzt nicht die Aufgabe des Nachrichtendienstes, die gesellschaftliche Realität im Saarland zu beschreiben. Aber in der Tat hilft es. Wir haben mehr ländliche Räume und bei uns ist vor allem das Vereinswesen sehr stark ausgebaut. Und innerhalb des Vereinswesens gibt es auch die Möglichkeit für Jugendliche mit Migrationshintergrund Zugang zu gewinnen. Und ich denke, das macht die Situation bei uns etwas entspannter als etwa im Ruhrgebiet.
Fangen wir mal an, so ein bisschen ins Praktische hineinzugehen, was ja dieser Abend heute auch leisten soll. Und ich stelle so die Frage, die man immer dann stellt, woran merke ich denn als Vater, dass meine Tochter oder mein Sohn anfängt, Salafist zu werden?
Ich habe genau diese Debatte gerade mit meinem Sohn. Also man sollte ja nicht immer mit sich selber halt sozusagen als Beispiel geben, aber das macht es einfach ein bisschen plastischer aus meiner Sicht. Ich glaube, das Wichtigste für mich ist ganz einfach, den Kontakt zu ihm zu halten. Und natürlich ist es so, ist das eine Protestbewegung nochmal. Die Codes, sie wissen ganz genau, sie lassen sich den Bart wachsen. Sie wissen ganz genau, dass sie damit anecken. Sie wissen ganz genau, dass sie komisch angeschaut werden. Und mein Sohn spielt damit. Und andere spielen halt auch damit. Die Frage halt ist nur sozusagen, kann man jemanden hinter die Stirn gucken, wo sie dann von jetzt auf gleich Gewalttäter werden? Also zum Beispiel die Pariser Attentäter, die zweite Welle jetzt, über die wir sprechen, da gab es überhaupt keine Vorzeichen. Die haben vorher noch getrunken. Das waren Takfiris, das waren Leute, extrem fromme Muslime, die aber das Gebot haben, sich verstellen zu können. Dahinter steckt eine politische Idee, das wäre jetzt wird zu weit gehen, um das hier auszuführen. Aber die haben am Tag vorher, einer der Attentäter, die sich in Luft gesprengt hat, war Barbesitzer. Das passt mit dem Salafismus überhaupt nicht zusammen. Das ist Haram, das geht nicht. Ja, also das heißt, es gibt diese Maßgaben nicht. Soll ich jetzt, wenn mein Sohn so vor mir steht, sagen, Polizei? Natürlich nicht. Verfassungsschutz? Natürlich auch nicht. Deswegen gibt es diese nicht, sondern es gibt nur eines. Es gibt eine Veränderung, die dann spätestens dann, sagen wir mal so, wenn der alte Freundeskreis durch einen neuen ersetzt wird und wo die Weltsicht sich anfängt zu verengen. Also wenn mein Sohn aufhört, zum ersten FC Köln zu gehen, ins Stadion, weil wir Dauerkartenbesitzer sind, da ist bei mir Alarm angesagt. Es ist ganz platt, aber andere Möglichkeiten haben wir doch gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Aber Pierre Vogel ist ein super Beispiel dafür, dass es uns halt immer wieder an unsere Grenzen bringt, ne? Und wir wirklich die Frage nachgehen müssen, ne? So wie weit können wir eigentlich noch gehen? Also was müssen wir ändern, um vorbereitet zu sein? Und ich habe wirklich das eins, was mir sehr starke Bauchschmerzen macht, ist die immer stärkere Eindämmung der bürgerlichen Rechte, das immer restriktivere Auftreten der Sicherheitsbehörden, das immer stärkere Erfassen von Massendaten, obwohl wir ja wissen, es sind 7000. Dann stellen wir doch jedem dieser 7000 zwei Polizisten an die Seite. Dann haben wir das Problem, sage ich mal so salopp, doch eigentlich gelöst. Anstatt Massendaten von allen Bürgern dieser Gesellschaft abzugreifen und sozusagen auszutesten, zu evaluieren, finde ich sehr schwierig. Weil wie glaubwürdig sind wir dann mit unserem Freiheitsbegriff, mit der Menschenrechte, mit dem Rechtsstaat und so weiter und so fort. Und dann sind wir wieder am Anfang.
Wir sind am Ende, fast am Ende. Würde gerne noch allen drei Menschen, die auf dem Podium so eine Art Gelegenheit zu einem ganz kleinen Schlusswort geben. Die Frage, um die sich alles kreisen sollte und hoffentlich auch gekreist hat, war ja eigentlich Salafismus, Herausforderung auch für das Saarland. Ein bisschen geweitet mit der Frage, was ist eigentlich Salafismus? Man muss ja erstmal wissen, worüber man spricht, bevor man die Herausforderungen definieren kann. Meine abschließende Frage, Sie haben eben gesagt, so geht's nicht. Ich fange mal bei dem Direktor des saarländischen Verfassungsschutzes an. Helmut Albert, wie geht's denn? Was müssen wir machen in Zukunft? Was steht auf Ihrer Tagesordnung? Wie geht's weiter? Wie wollen Sie das Problem Salafismus weiter behandeln und vielleicht lösen?
Ich muss das Problem so behandeln, wie mein Gesetz das vorsieht, nämlich Salafisten beobachten und hoffentlich, wie es uns bisher gelungen ist, diejenigen, die unter den Salafisten diese Minderheit darstellen, die den Weg der Gewalt gehen, rechtzeitig zu identifizieren und aus dem Verkehr zu ziehen, gemeinsam mit der Polizei, ehe sie was anstellen können. Für die Gesellschaft, meine ich, ist es wichtig, gerade was Herr Senjot jetzt am Schluss gesagt hat, darüber zu diskutieren, wie hoch das Maß der Sicherheit sein soll und wie hoch das Maß der Freiheit sein soll. Freiheit ohne Sicherheit gibt es nicht. Und eine absolute Sicherheit gibt es auch nicht. Und mir wäre es wichtig, dass man über diese Themen nicht unter dem Eindruck eines Anschlages in Deutschland diskutiert, sondern jetzt, wo der Einschlag 400 Kilometer von hier weg war, wo man es etwas unbefangener tun kann und die Hysterie noch nicht ganz so groß ist. Und wir als Behörden werden dann mit dem Instrumentarium leben, was am Schluss dieser hoffentlich stattfindenden gesellschaftlichen und politischen Dimension uns ins Gesetz geschrieben wird.
Rechnen Sie mit zusätzlichen Gesetzen?
Ich rechne damit, wenn in Deutschland ein Anschlag passiert, dass die Politik Handlungsfähigkeit beweisen will, demonstrieren will, dass man die Lage im Griff hat, dass man die Bevölkerung schützen will und dass wir am Schluss dann doch noch die eine oder andere gesetzliche Verschärfung bekommen, die möglicherweise unter dem Eindruck eines schrecklichen Geschehens nicht so das Gelbe vom Ei ist.
Herr Senjot, abschließende Frage an Sie. Wie werden Sie sich dann in dieser Diskussion positionieren?
Auf der Seite der Freiheit und der Bürgerrechte.
Müssen wir lernen, mit den Salafisten zu leben und auch mit der Bedrohung, die von diesen Menschen ausgehen kann, Herr Senjot?
Also ich meine, wir leben ja schon mit denen zusammen. Also das ist ja, sie sind ja schon da. Wir kriegen sie auch nicht weg.
Ja gut, aber das ist ja noch ein Unterschied.
Ich glaube, wir müssen den Krieg um die Köpfe gewinnen. Und dann haben wir auch kein Salafismusproblem in dem Sinne. Sondern wir müssen die Codes knacken, mit dem sie uns Angst machen und richtige Konzepte entwickeln. Und zwar frühzeitig im System, das System stärken, das wir haben, was ein gutes System ist, über die Jugendarbeit, über die Schularbeit. Da müssen wir Geld reinsetzen. Also daran hapert es in erster Linie. Und dann kriegen wir halt auch die jungen Mädchen, nicht alle, aber viele.
Aber es bleibt ein Restrisiko sozusagen.
Immer. Das Leben ist ein Restrisiko.
Herr Schreiner, wie sehen Sie das Restrisiko im Saarland?
Naja, wenn ich sage, es passiert nichts und es passiert doch was, dann bin ich der Buhmann. Aber es ist einfach so, wenn man sich vor Augen führt, was jetzt die gewaltbereiten Salafisten oder auch Terroristen eben wollen, das ist ja die Spaltung in der Gesellschaft herbeiführen. Das ist Angst verbreiten, Unsicherheit verbreiten und eben vielleicht über diesen Angstweg mehr Leute für ihre Idee generieren, in denen nämlich die Mehrheitsgesellschaft dann die Muslime in der Gesamtheit stigmatisiert und quasi an den Rand stellt, so dass die sich eben dort überhaupt nicht mehr angenommen fühlen und sagen, ja, wenn ihr uns schon nicht wollt, dann gehen wir eben zu denen, die uns wollen. Das heißt, gerade in den Momenten, wenn es wirklich schlimm wird, sollte man enger zusammenstehen, als die Überwachung hochschrauben oder allgemein die Gefahrensituation beschwören.
Sehen Sie da Chancen von Seiten der muslimischen Gemeinden, das diesen Schulterschluss dann auch anzubieten? Sind die dann in der Bringschuld eigentlich oder wie soll das dann gehen?
Also ich glaube, dass die muslimischen Gemeinden, die ich jetzt hier im Umfeld so mitbekomme, das schon händeringend seit Jahren probieren. Nur sie werden ja nicht gehört, weil wenn man die muslimischen Gemeinden ein Forum bietet und dann nachfragt, dann geht es eher darum, wie stellen sie sich auf zu den Anschlägen von Paris? Und nicht, welche Sachen bietet ihr an oder welche Sachen habt ihr in dem Jahr gemacht, um eure Nachbarn besser kennenzulernen oder um Transparenz zu schaffen. Das tun die nämlich auch, aber irgendwie gehen diese Sachen ganz gerne mal unter dem Radar durch.
Ja. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, selten habe ich das Gefühl, dass ich, obwohl es ja für mich Arbeit ist, noch stundenlang wirklich rasend gerne weiter diskutieren würde, weil es ist ein so spannendes Thema und es ist so facettenreich. Sie sind alle noch da, das heißt, wir haben den Saal nicht leer diskutiert. Das ist ein gutes Zeichen. Ich gehe mal davon aus, es hat Ihnen gefallen, es hat Ihnen etwas gebracht. Egal wie es kommt, ich hoffe, es kommt nicht zum Schlimmsten. Diese Diskussion werden wir weiter führen müssen. Wir werden uns weiter mit diesen Fragen beschäftigen müssen und ich habe viel gelernt in der Vorbereitung und im heutigen Abend. Ich hoffe, Sie haben auch die eine oder andere Erkenntnis für sich gewinnen können. Ich danke allen drei Mitdiskutanten hier auf dem Podium recht herzlich. Es hat mich sehr gefreut, dass so viele heute gekommen sind, weil auf wenige Meter weiter der Glühwein angerührt wird. Das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Herzlichen Dank und eine schöne Vorweihnachtszeit.
Das war der SR2-Diskurs Salafismus, eine Herausforderung auch für das Saarland. Zu Gast waren Helmut Albert, der Direktor des Saarländischen Verfassungsschutzes, Markus Schreiner, Projektleiter des Projekts Islam in Europa der ASRO-Stiftung und der ARD-Fernsehjournalist und Extremismusforscher Ahmed Cengiz. Wir sendeten den Mitschnitt einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Landeszentrale für politische Bildung vom 23. November 2015.